Herr Falschgold rezensiert Daniel Kehlmanns Tüll. Als mein Vater Mitte der 90er Jahre seine Stasi-Akte erhielt und mir zum Lesen gab, lernte ich eine Menge neue Dinge über meine Familie. Zum Beispiel hatten wir eine Oma, die an der Ostsee wohnt. Das war insofern überraschend, als meine Großmutter mütterlicherseits 2 Jahre vor meiner Geburt gestorben war und die väterlicherseits in Dresden-Tolkewitz lebte. Aber nun ja, wenn der Geheimdienst sagt, Herr Falschgold hat 3 Großmütter, dann ist das wohl so. Jedes Jahr im Sommer, so berichtete der gleiche inoffizielle Mitarbeiter, der meine 3. Großmutter entdeckt hatte, fuhren wir zur Großmutter an die Ostsee. Waren wir doch bis zu meinem 16. Lebensjahr jeden Sommer im Juli oder August am immer gleichen See im Mecklenburg-Vorpommerschen gewesen, fuhren meine Eltern, während ich im Ferienlager gebullied wurde, etwa mit ihrem 3. Sohn zur 3. Großmutter und ich musste erst die Stasi-Akte meines Vaters lesen, um das zu erfahren. 19 Jahre, belogen und betrogen. Ein Historiker, der den von mir natürlich sorgfältig digitalisierten Stasi-Bericht eines Tages in meinem Google Drive finden wird, wird eine Menge Ehrgeiz in der Recherche an den Tag legen müssen, um die Herkunft meiner Familie nicht aus dem Schlesischen in das Mecklenburgische zu transplantieren und so für die Ewigkeit festzuschreiben. Denn wer liest schon Quellen? Ein Schicksal, das dem titelgebenden Till Eulenspiegel im 2017 erschienenen Roman Tüll mit Y von Daniel Kehlmann nicht erspart geblieben sein wird. Die Erstausgabe des originalen Werkes über Till Eulenspiegel erschien um 15:10 Uhr und ist für heutige Leser begrenzt lustig. Umso ernsthafter jedoch ist sie für heutige Till-Eulenspiegel-Forscher, die sich vom Amateur bis zum Habilitationsschreiber bis aufs Messer um die richtige Meinung zur Autorenschaft des Werkes streiten, dass man Till förmlich vor sich sieht, wie er köstlich amüsiert durch den Wikipedia-Artikel scrollt. Denn dass Till Eulenspiegel noch lebt, wissen wir von den letzten Zeilen Kehlmanns Buch, in denen Till Eulenspiegel oder Till Uhlenspiegel, wie er dort heißt, zur ehemaligen böhmischen Königin sagt: Aber weißt du, was noch besser ist? Noch besser als friedlich sterben? Nicht sterben. Das ist viel besser. Das Jahr, in dem Kehlmann Tüll diese Zeilen in den Mund legt, ist das Jahr 1648. Und schon das muss Beweis genug sein, dass Till Eulenspiegel unsterblich ist. Denn wie anders kann ein Buch um 1510 über sein Leben im 14. Jahrhundert geschrieben werden und mehr als 130 Jahre später unterhält er sich mit der Frau, die, so sind sich alle Experten einig, zusammen mit ihrem Mann den 30-jährigen Krieg ausgelöst hat. Till Eulenspiegel ist unsterblich. Ist logisch. Oder zumindest praktisch. Will Daniel Kehlmann doch nicht aus dem 14. Jahrhundert berichten, in dem Eulenspiegel gelebt hat, sondern vom 30-jährigen Krieg. Also transplantiert er Tüll aus Braunschweig im 14. Jahrhundert in ein Dorf im Bayerischen im 17. Und weil niemand in der Schule je aufgepasst hat, als Till Eulenspiegel oder der Simplicissimus dran waren, merkt das keiner. Mittelalter halt. Auch wenn wir schon in der Renaissance sind. Aber nur in den Städten. Hier auf dem Dorf ist der Unterschied marginal. Kehlmann passt seine Sprache wie in allen seinen Büchern lebendig der Situation an. Hier, die Sätze werden kurz, die Dialoge sind so knapp und rau, wie wir sie uns vorstellen zwischen Bauern, einfachen Menschen. Es wird geflegelt und belegt. Du Rattenvieh, du hässliche Kuh, und wenn man damit nicht durchdringt, gibt es Dresche. Oder wenn der 7-jährige Tüll dem Knecht Kiesel in die Graupensuppe schmuggelt, auf das er sich einen Zahn ausbeißt, Mutter und Totschlag. Nur knapp entgeht er dem Ertrinken. Und anschließend haut Tülls Vater dem Knecht ein paar aufs Maul. So ist das Leben am Vorabend des 30-jährigen Krieges. Vielleicht tobt er auch schon irgendwo. Hier auf dem Dorf merkt man sowas nicht. Denn was interessiert die Menschen die Reformation? Man glaubt an Gott, sonst kommt man in die Hölle. Was sonst? Aber was interessiert die Menschen auch der Katholizismus? Wenn zu viel Regen kommt und das schon das 3. Jahr, verdirbt die Ernte und man kommt hungrig in den Himmel. Tülls Vater Klaus Uhlenspiegel hat ein paar Sachen gelernt in seinem Leben, von Pentagrammen, magischen Quadraten und Zaubersprüchen, und man wird ja nicht gleich in die Hölle kommen, wenn man der Natur ein wenig nachhilft. Das sieht der Katholizismus anders, hier in Form von Oswald Tesimond, der London 1605 relativ rasch verlassen musste, als er versucht hatte, mit ein paar anderen Jesuiten das englische Parlament samt King James I. von Schottland und England per Pulverfass bzw. Mehrzahl derer in die Luft zu jagen. Remember, remember the 5th of November. Genau der. Jetzt reist er durchs Bayerische mit seinem jungen Kollegen und Protégé Athanasius Kircher auf der Suche nach Ketzern mit dem Teufel verbundenen und ähnlich protestantischen Auswüchsen. Tüll, auf einer Wiese liegend und in den Himmel starrend, erzählt gerne von seinem klugen Vater, der sich nicht damit zufrieden gibt, wenn den Schmied das Rheuma plagt, sondern mit Kräutern, Pentagramm und Spruch für Abhilfe sorgt. Der manchmal sein Pensum nicht gemahlen bekommt, weil er auf dem Dachboden sitzt und die großen Fragen wälzt. Wenn ich einen Haufen Korn habe und nach ein Korn entferne, wann habe ich keinen Haufen Korn mehr, sondern nur noch ein paar Körner. Der jeden Tag die Wolken beobachtet und sich ziemlich sicher ist, dass die Missernte nichts mit Gott zu tun hat. 3 Wochen später hat das gesamte Dorf sich daran erinnert, dass Müller-Uhlenspiegel zusammen mit der Frau des Bäckers schon immer des Satans war, das Dorf seit Jahren mit Hagel und Schnee verwünscht, die Ernte verdorben und Blut in Kesseln gekocht hat. So war das. Das wusste jeder, und wenn er es vergessen hatte, erinnerte er sich schnell daran, nachdem ihm die Finger gequetscht wurden, denn was ist ein Geständnis wert, das ohne Folter entsteht? Eine hübsche historische Story wären, es hat sich angedeutet, Oswald Tesimond und Athanasius Kircher nicht reale Personen in ihrer Zeit, belegt durch Quellen und selbst verfasste Bücher. Haben sie den Vater von Till Eulenspiegel gehängt und verbrannt, wie sich das gehört? Unwahrscheinlich. Wie gesagt, der wahre Till Eulenspiegel war schon ein paar Jahrzehnte tot. Aber haben die beiden gelehrten Jesuiten im Kampf Gut gegen Böse, Katholizismus gegen Reformation Ketzer überführt und zurück in die Hölle geschickt? Darauf kann man wetten. Tüll, der aus dem Roman, flieht also das Dorf am Morgen seines Vaters Hängung zusammen mit des Bäckers Tochter. Sie schließen sich einem Jahrmarktsgaukler an, der ihnen beibringt, nicht nur wie man sich mit ein paar billigen Tricks und Liedern ein paar Groschen verdient, sondern auch, dass man sie behalten können muss, was Tüll, ewig der Pragmatist, schnell lernt. Und so ziehen sie bald allein durchs Land. Und durch die Zeit. Daniel Kielmann erzählt uns nun Episoden aus dem 30-jährigen Krieg, alle historisch belegt und real. Von den Anfängen, als Friedrich I. von Böhmen für einen Winter regierte und dann den Krieg losbricht, bis zur letzten Schlacht bei Zusmarshausen. Historisch verbürgte Personen beschreiben historisch verbürgte Ereignisse. Immer dabei als Kunstfigur Tüll Eulenspiegel. Mal als junger Mann auf dem Jahrmarkt, mal als Hofnarr in Gnaden eines Königs, mal als Soldat. Das ist zunächst mal solides literarisches Handwerk, ein Fixpunkt, der den Leser durch eine komplizierte Zeit führt. Aber es ist vor allem subversiv, wie der historische Till Eulenspiegel selbst, denn wie wahr kann eine historisch verbürgte Geschichte sein, wenn in ihrer Mitte ein Narr herumspringt, der schon seit Jahrzehnten tot sein müsste. Aber es klingt doch alles so wahr. Wie genau, wie überzeugend beschreibt doch Martin von Wolkenstein die letzte Schlacht des 30-jährigen Krieges und wie ihm Till Eulenspiegel das Leben rettete. Kehlmann beschreibt die Beschreibung des, wir ahnen es, fiktiven Berichterstatters Wolkenstein, der in seinen Altersmemoiren Anfang des 18. Jahrhunderts seine Erinnerungen von 50 Jahren vorher zum Besten gibt, wie es rings um ihn knallte und Körperteile regnete und Till Eulenspiegel ihn in einen Wald bei Zusmarshausen schleppte, sein Leben zu retten. Okay, Wolkenstein konnte sich nicht mehr ganz so genau erinnern, weshalb er auf Grimmelshausens Beschreibung der Schlacht zurückgriff, die fand er ganz spannend, ohne zu wissen, dass Grimmelshausen dabei die Schlacht von Wittstock beschreibt, wiederum ohne dabei gewesen zu sein, und dabei fällt nur dem, den Literaturunterricht nicht schlafend durchlebt habenden Leser auf, dass Grimmelshausen den Simplicissimus geschrieben hat, also einer ist, der jetzt nicht der ehrlichste aller Erzähler war, und außerdem hieß Martin von Wolkenstein eigentlich Oswald und war Zeitgenosse des realen Till Eulenspiegel und damit schon ein paar Jahrzehnte tot. Aber es klang real, verdammt. So schickt uns Kehlmann eulenspiegelhaft immer wieder aufs Glatteis. Er zeigt wieder und wieder, was mit der wissenschaftlichen Wahrheit passiert, wenn man ein klares Weltbild hat und die Welt nach diesem malt. So treffen wir den Assistenten des jesuitischen Teufelsaustreibers wieder, der zu Beginn des Romans Tills Vater hängen lässt. Wir erinnern uns, Athanasius Kircher, geboren 1602, gestorben 1680. 20 Jahre nach Tüll Eulenspiegels Vaterhängung ist er ein angesehener und viel veröffentlichender Gelehrter am Heiligen Stuhl in Rom. Verfasser unzähliger Schriften über Geologie, Biologie, Medizin, Experte in chinesischen und ägyptischen Kulturen. Er begibt sich auf eine Reise zur Ostsee, um seine jahrelang penibel und fleißig entwickelte Theorie für ein Mittel gegen die Pest nun endlich zu ihrem praktischen Erfolg zu führen. Er bittet ein paar lokale Gelehrte um deren Begleitung, denn sie kennen doch die hiesigen Leute, es braucht Musikanten, die man, wir ahnen es, am leichtesten am Zirkus des Till Eulenspiegel auftreiben kann. Die lokalen Gelehrten sind beeindruckt von der wissenschaftlichen Gewissheit des Herrn Kircher. Ein wenig besorgt jedoch, sie könnte die ihre überstrahlen, man will ja nicht vergessen werden, wenn eines Tages die Geschichte geschrieben wird, wie die Pest besiegt wurde. Kircher beruhigt sie Um sich die Strapazen des Schreibens auf der Reise zu sparen, habe er die ganze Geschichte schon in Rom vorgeschrieben und natürlich die Provinzwissenschaftler lobend erwähnt, wie sie mit Hilfe von Musik, denn nur so geht das, den letzten lebenden Drachen bei Flensburg zähmten und zur Ader ließen, sein Blut, die letzte fehlende Ingredienz der chlorreichen Verwendung in Athanasius Kircher Medizin zur Ausrottung der Pestilenz im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation zuzuführen. Und so steht es geschrieben. Daniel Kehlmann schreibt uns eine subtile, vielschichtige Geschichte über Geschichte und Geschichtsschreibung, ihr Selbstbildnis und unser Bild von ihr. Was beginnt wie ein Sittengemälde des Mittelalters, Renaissance, entwickelt sich zu einem Spiegelsaal voll mit Blendern, eingebildeten Wissenschaftlern und aus der Zeit gerissenen Zeugen. Geschichtsschreibung als Haus, gebaut auf Zeitzeugen, die von Zeitzeugen gehört haben, dass es wohl Zeugen des Geschehenen gegeben habe. Und wir schauen durch die Fenster und machen uns ein Bild von Geschichte. Er schreibt uns eine Warnung vor den Schriften von Gelehrten, die den Schritt zum Wissenschaftler erst noch gehen müssen. Und deshalb dem dümmsten Bauern, der seit Jahrhunderten das Wetter vorhersagen kann, unterlegen sind. Aber ägyptische Hieroglyphen übersetzen sie, na klar. Er zeigt uns, dass deren Wut auf den Autodidakten reichte zur foldernden und murrenden Inquisition. Es braucht keine Verschwörung, kein Dekret von oben. Es reicht, wenn man Status hat und diesen behalten will, um die Augen zu verschließen vor allem, was das eigene Weltbild erschüttern könnte. Kehlmann bringt mit diesen humanistischen Weisheiten den 30-jährigen Krieg, diesen Krieg um nichts, für nichts, die reine, eitle, massentödliche Dummheit zwischen zynischer Religion und zynischer Expansionspolitik in unsere Zeit. Er schreibt uns eine Warnung. Muss ich erwähnen, in kunstvollster, ungekünstelter Sprache? Nein. Eine Warnung, dass das Hinterfragen der eigenen Positionen, Weisheiten und Gewissheiten im Persönlichen wichtig ist. Für die psychische Hygiene muss der Teig alter Erkenntnisse ab und an aus den Falten gepielt werden. Neues zu wissen gibt es jeden Tag. Wichtiger jedoch ist es im Gesellschaftlichen. Nur, dass es vor 500 Jahren Astronomen traf und heute Schauspieler und Comedians, sollte uns nicht beruhigen. Nur, weil wir alle ein bisschen lauter dumm sein können als früher, sind wir nicht weniger mächtig als Mob. Egal, ob wir dabei keine Maske tragen oder doch.